Menschen beschäftigen, die aus dieser Gemeinschaft herausgerissen wurden. Nicht freiwillig, sondern gewaltsam. Nicht nur aus der Gemeinde rausgerissen wurden, sondern auch aus ihrem Land, aus ihrer Heimat rausgerissen wurden. Wir beschäftigen uns in diesem Monat großen Teils mit dem Buch Daniel. Und das Umfeld war so, dass die Heimat Israel, insbesondere auch Jerusalem, von den Babyloniern zerstört worden ist. Die Menschen wurden zerstreut teilweise und die Führungselite Israels wurde verschleppt nach Babylon. Unter anderem auch Daniel und drei seiner Freunde, von denen wir in diesem Buch Daniel lesen. Und das war eine große herausfordernde Zeit. In einer völlig fremden Umgebung, in einer anderen religiösen Umgebung, eine völlig andere Kultur. Eine Kultur, die Gott nicht kannte. Wir dürfen nicht vergessen, bei aller Ungläubigkeit, die Israel hatte im Laufe auch der Jahrhunderte, war es ja ursprünglich ein Gottesstaat, ein Land, was auch wo Gott stark im Mittelpunkt war, ganz anders als jetzt unsere Demokratie. Da geht es nicht um Religion, da kann jeder glauben, was er will. Aber damals sollte ja eigentlich in Israel Gott so im Mittelpunkt, im Zentrum stehen. Und das war in Babylon ganz anders. Dieser Gott, den kannte man da nicht. Und die haben einen Trick angewandt, die Könige dort. Sie haben diese reichen, vornehmen, gebildeten Menschen Israels ganz bewusst nach Babylon geholt, um sie dort zu integrieren. Sie haben sie nicht bestraft, sondern sie haben ihnen Möglichkeiten gegeben, Karriere zu machen. Sie wurden nach oben befördert, wenn sie dann auch die entsprechende Leistung gebracht haben. Und das war schlau. Die sollten sich so wohlfühlen, die sollten so viel Macht und Einfluss haben, dass sie überhaupt keine Sehnsucht mehr nach der alten Heimat hatten, dass sie gar keine Lust mehr hatten, wieder zurückgehen zu wollen, sodass sie dann auch keine Gefahr mehr darstellen konnten. Das war so der Hintergrund. Und Daniel und seine Freunde, das lesen wir in den ersten Kapiteln, die haben das auch gemacht, die haben sich Mühe gegeben, die haben sich auch angepasst. Und das ist ja immer so die Herausforderung. Ne? Das heißt doch in der Bibel, wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen. Doch, die haben das gemacht, die haben sogar studiert. Also, und studieren hieß damals auch die ganze Kultur, auch viele der religiösen Sitten und Bräuche kennenzulernen zumindest und die ganzen Befindlichkeiten dort herauszufinden und sich damit auch zu identifizieren. Sie waren aber trotzdem sehr klar. Sie hatten eine ganz klare Linie, sie wollten ihrem Gott treu bleiben. Das war entscheidend. Und ihr könnt euch vorstellen, das war mit Sicherheit eine Herausforderung in dieser Zeit, so beides zu tun, sich auf der einen Seite voll zu integrieren, anzupassen, mit dabei zu sein, das Beste ihrer Stadt zu suchen, wie es auch in diesem Buch oder wie es dort auch heißt, und auf der anderen Seite Gott treu zu bleiben, einem Gott, der nirgends in Babylon eine Rolle spielte. Und das ist klar, da sind Konflikte vorprogrammiert und die gab es auch. Und wir lesen heute im Kapitel 3, ich lese euch das vor. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und in der Ebene von Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Es war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Anschließend bestellte Nebukadnezar die Satrapen, Präfekten und Statthalter seines Reiches ein. Dazu die Ratgeber, Schatzmeister und Richter, die Befehlshaber der Polizei und alle hohen Beamten. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er hatte aufstellen lassen. Sobald sie alle gekommen waren und sich vor dem Standbild aufgestellt hatten, rief ein Herold mit lauter Stimme: Folgender Befehl gilt allen hier versammelten Völkern, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern, der Leiern und Lauten, des Orchesters und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Die ersten 6 Kapitel dieses Buches Daniel, die gehören so zu den historischen Dokumenten, nicht zu den Visionen, die eigentlich auch dann eine große, wichtige Rolle in diesem Buch Daniel spielen. Ganz allgemein kann man sagen, in diesem Buch oder in diesen Kapiteln kann man eins durchweg sehen. Gott ist der, der alles in der Hand hält. Gott ist der, der regiert und Gott ist der, der bestimmt, was passiert. Auch wenn die Umstände ganz anders aussehen. Es scheint politisch so zu sein, als wenn Gottes Land, Gottes Reich, Gottes Volk, das ist am Boden. Gott hat verloren. So scheint es äußerlich auszusehen. Aber im Buch Daniel wird immer wieder deutlich, Gott hat alles in der Hand. Gott hat alles unter Kontrolle. Das ist so eins, was immer wieder durchscheint. Ein anderes, das habe ich schon angedeutet, das scheint auch immer wieder durch. Das Reich Gottes und das irdische Reich, das ist wie Feuer und Wasser. Das steht in einem ständigen Kampf, in einem ständigen Streit. Und das lässt sich nur ganz schwer, weil eigentlich gar nicht, verbinden. Und die Antwort oder die Reaktion der Kinder Gottes ist jetzt nicht, dass sie in Rebellion oder in Aufstand gegen das irdische Reich oder gegen die irdische Welt, gegen die säkulare Welt sind, sondern wir lesen das in diesem Buch immer wieder, die Bereitschaft zu leiden. Das ist die Art und Weise, wie die Kinder Gottes gekämpft haben. Und ich weiß, dass auch heutzutage manche Christen so ein bisschen davon träumen, irgendwann mal, dass so das Christentum oder die Kirche Macht hat und irgendwie auch ganz viel Einfluss hat und unsere Kultur bestimmt. Das wäre doch toll, oder? So eine Art Gottesstaat. Ich glaube, das wird es nie geben. Das wird so nie passieren. In dem Buch Daniel sehen wir, dass es immer diesen Streit geben wird, diese Auseinandersetzung. Und der Glaube steht eigentlich immer im Widerspruch zu weltlicher Macht. Und ich denke, das wird sich nicht ändern. Vor dieser Begebenheit, die wir gerade gelesen haben, hat Daniel, den wir auch den Propheten Daniel nennen, einen Traum des König Nebukadnezars gedeutet. Ich will das nicht so intensiv jetzt schildern, aber er hatte einen Traum, da hat er ein Standbild gesehen, und das bestand aus verschiedenen Materialien. Und Daniel konnte ihm im Gegensatz zu allen anderen weisen Menschen des Reiches diesen Traum deuten. Und das Bild, das war, oder der Kopf des Bildes, dieses Standbildes, das er gesehen hatte im Traum, das war aus Gold. Und diese verschiedenen Materialien von oben nach unten, die sollten verschiedene Weltreiche symbolisieren, die aufeinander folgen. Und Daniel sagte, der Kopf oder das Haupt, das so golden ist, das steht für dich, Nebukadnezar, für dein Reich. Und jetzt ist doch mal interessant, na, jetzt macht Nebukadnezar ein Standbild, was ganz aus Gold ist. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, oh ja, also wenn das aus mehreren Reichen sind und das oben, das bin ich und das ist Gold, ja, ich bin ewig und ich mache jetzt ein Standbild, das ist komplett aus Gold. Das ist eine interessante Schlussfolgerung, die man möglicherweise oder die er vielleicht möglicherweise aus diesem Traum gezogen hat. Aber ein bisschen komisch auch, oder? Ein bisschen seltsam. Der König ist total begeistert von Daniel. Er ist total begeistert, wie er diesen Traum deuten konnte. Und er sagt auch, das kann man vorher lesen, dein Gott, der Gott Daniels, das ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse. Aber irgendwie ist das so ein Gott unter vielen. Scheinbar sieht Nebukadnezar diesen Gott als wie so eine Art Göttervater, wie später die Griechen Zeus oder die Römer Jupiter. So, das ist der oberste der Götter. Ja, irgendwie ist es so, der ist stark, weil das war der einzige, durch den konnte Daniel den Traum deuten, also ist das sozusagen der stärkste Gott. Der Gott Daniels ist nicht der Gott Nebukadnezars. Nebukadnezar ist begeistert, ist beeindruckt, was dieser Gott kann. Aber auf sein eigenes Leben hat das scheinbar überhaupt keinen Einfluss. Er verehrt sogar Daniel geradezu, der ja eigentlich nur Träger der Botschaft Gottes war. Der ist nicht göttlich. Und Daniel versucht das auch sofort klarzustellen. Augenblick mal, ich bin nichts Besonderes. Ich habe das ja nur weitergegeben, was Gott mir gesagt hat. Jahwe wird nicht zu Nebukadnezars persönlichem Gott. Er bleibt der Gott Daniels. Wie reagiert Nebukadnezar? Gott offenbart sich durch eine wirklich großartige Sache, durch so einen Traum, und Daniel kann ihn deuten und Nebukadnezar ist begeistert. Aber dieses großartige Erlebnis, man könnte ja auch sagen, so diese großartige Begegnung mit Gott, die er da gehabt hat, die verändert nicht das Herz von Nebukadnezar, die verändert nicht seine Einstellung, die verändert nicht seine Haltung. Es hat keinen weiteren Einfluss auf sein Leben. Stattdessen fertigt er ein Standbild an. Und dieses Standbild, das scheint so ein bisschen die Götter oder auch den Nationalgott der Babylonier zu symbolisieren, aber hat auch viel mit Nebukadnezar selbst zu tun, mit seiner Herrschaft, mit ihm als König. Das hat einen sehr, sehr starken religiösen Charakter. Vielleicht versucht er, so eine Art Einheitsreligion zu schaffen. Wir merken das so ein bisschen in diesem Ausruf. Er spricht zu allen Sprachen, allen Nationen, allen Völkern. Also das war ja so eine Multikulti-Gesellschaft und die hatten eine ganze Menge Götter und Kulturen. Das war auch alles okay. Man konnte irgendwie auch alles Mögliche glauben. Und vielleicht versuchte er so ein bisschen das so zu kanalisieren, so ein bisschen zusammenzuführen, dass alle hier so ein bisschen jetzt sich vor dem Standbild vereinigen und sich wohlfühlen. Er will da so eine Art starke Gemeinschaft schaffen. Ich weiß nicht genau, was ihn da innerlich getrieben hat. Aber er hat eigentlich nichts begriffen von dem, was Gott gesagt hat oder dass Gott, der einzig wahre Gott, gesprochen hat. Und das ist doch wirklich tragisch. Da begegnet jemand Gott auf eine übernatürliche Art und Weise und das hat keinen Einfluss auf sein Leben. Ist das Verblendung? Ist das Dummheit? Ist das vielleicht auch Hochmut oder Stolz? Ich weiß es nicht, warum das so ist. Aber wir können ja mal fragen, wie ist das denn bei uns? Ich habe schon so den Eindruck, dass wir uns oft oder gerne nach besonderen Begegnungen mit Gott sehnen. Wir möchten spezielle spirituelle Erfahrungen haben. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen. Zeichen und Wunder, das ist so ein bisschen so für uns, wir haben dann so den Eindruck, ja dann ist Gott wirklich da. Dann sind wir auf einem guten Weg, dann sind wir auf dem richtigen Weg, dann haben wir alles richtig gemacht und Gott ist hier und er belohnt uns mit seinen Wundern und mit seinen Zeichen. Aber verändert das unser Lebensstil, diese Begegnungen mit Gott, diese wunderschönen Gottesdienste? Ich habe mit irgendjemandem mal gesprochen. Und für manche ist ein guter Gottesdienst ein Gottesdienst, wo man weinen muss, wo man so gerührt ist, dass man Tränen hat. Dann ist der Gottesdienst gut. Aber die Frage ist, was passiert denn weiter nach den Tränen? Das eine ist eine Gefühlsregung, die wir im Gottesdienst haben. Ich sage auch überhaupt nichts dagegen, das ist alles gut. Wir sind ja Menschen mit Gefühlen und wir brauchen das auch. Aber was passiert dann weiter danach? Oder bleiben wir stehen? Manchmal habe ich den Eindruck, wir lieben halt dieses Spektakel, so dieses Besondere, dieses Emotionale, aber es geht nicht weiter. Gott kann nicht weiter an uns handeln. Wir stecken da fest. Wir sehen uns immer nur nach diesen Begegnungen mit Gott. Aber die haben keine weiteren Auswirkungen auf unser Leben. Wir bleiben da stehen. Und wir denken tatsächlich, ja, wenn wir mit Gott gut unterwegs sind, dann werden wir auch tolle Erfahrungen mit Gott haben. So als wenn Gott uns belohnt. Und ich glaube, das ist ein kolossales Missverständnis. Ich bin der Meinung, dass Gott uns nicht belohnt mit Begegnungen, sondern wenn Gott uns begegnet, wenn Gott Wunder tut, dann tut er Wunder, weil er es will und wann er es will. Das ist ganz allein Gottes Sache, was er macht. Das hat nichts mit unserem Verhalten zu tun. Jesus hat viele Wunder getan und ja, viele Wunder, die er getan hat, auch viele Heilungen hatten was mit dem Glauben der Menschen zu tun, aber nicht alle. Manche Menschen hat er einfach geheilt. Und wir lesen von manchen, die dafür wenigstens dankbar waren und anderen, die da irgendwie ja, überhaupt keine Reaktion hatten. Die haben scheinbar, so wirkt es in der Geschichte, haben scheinbar einfach ihr Leben weitergelebt. Waren vorher krank, sind gesund geworden und das war's. Mehr wird nicht berichtet. Wir machen uns gerne eine bestimmte Bibelstelle im Alten Testament zu eigen. Das kennt ihr vielleicht auch, so die länger im Glauben stehen, die kennen das. Josua 3, Vers 5. Da heißt es, und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und wir denken, damals war das so, die haben sich geheiligt, also haben sich angestrengt irgendwie, ein gutes Leben zu führen oder auch Dinge in Ordnung zu bringen. Und dann kam die Belohnung, die Wunder. Und wir denken immer, wenn Gott Wunder tut, heißt das also, wir leben besonders heilig. Und ich glaube, dieser Rückschluss, der ist nicht richtig. Wir können diese eine Bibelstelle nicht auf alles in unserem Leben einfach so übertragen. Gottes Handeln ist niemals eine Belohnung für uns, sondern Gottes Handeln, Gottes gutes Handeln an uns ist immer seine Gnade. Ist immer seine Liebe, ist Ausdruck seiner Liebe zu uns. Wir haben das nicht verdient. Und wenn wir auf diesem Trip sind, dass wir denken, ich bin jetzt ein so guter Christ, ich habe jetzt schon so viele Gebote gehalten, jetzt müsste mich Gott eigentlich langsam mal belohnen, jetzt müsste ich doch langsam auch mal ganz besondere, tiefe Erfahrungen mit Gott haben oder mal wenigstens einen Traum haben von Gott oder mal eine Stimme von Gott hören oder irgendwie sowas oder jemand müsste mal ein besonderes Wort für mich haben, eine Prophezeiung, das hätte ich doch jetzt langsam mal verdient. Ich glaube, du bist da ganz, ganz falsch unterwegs und du hast ein ganz falsches Gottesbild. so arbeitet Gott nicht. Die Frage ist eine ganz andere. Und die wird auch in dieser Geschichte immer wieder deutlich. Wenn Gott Wunder tut, wenn Gott redet, wenn es einen besonderen Gottesdienst gibt, eine besondere Offenbarung Gottes, wie ist dann deine Antwort? Wie ist dann deine Reaktion? Und zwar nicht nur mit deinem Mund, sondern mit deinem Leben. Welche Auswirkungen hat das in deinem Lebensstil? Bist du bereit, dich nachhaltig verändern zu lassen? Das Wort Nachhaltigkeit hat ja Hochkonjunktur in unserer Kultur. Alles muss nachhaltig sein. Wie nachhaltig ist die Lebensveränderung, die Jesus in deinem Leben bewirkt? Beim König Nebukadnezar war das nicht besonders nachhaltig. Bist du bereit, dein ganzes Leben und auch deinen Körper für Gott zu opfern? Was für ein altes Wort, ne? Opfern. Hey, wir wollen doch alle keine Opfer sein. Das klingt ein bisschen böse, ein bisschen brachial. Ich gebrauche das Wort ganz bewusst. Sind wir bereit dazu? Oder sehnen wir uns eigentlich nur nach diesen Erfahrungen? Nebukadnezars Leben war nicht verändert. Er hatte kein hingegebenes Leben. Er hat Gott nicht als den wahren Gott, den einzigen Gott anerkannt, nicht als seinen persönlichen Gott. Was ein veränderter Lebensstil heißt, das sehen wir jetzt an diesen drei Freunden von Daniel. Denn die, wie gesagt, hatten einen klaren Glauben an Gott und die hatten das verinnerlicht, wer Gott ist. Und trotz aller fremden heidnischen Umgebung, in der sie lebten und mit der sie auch lebten, waren sie Gott treu geblieben. Und das nicht nur zum Schein. Gerade hier bei diesem Beispiel, was ihr jetzt seht, da waren die drei Freunde eben auch gefragt. Denn die gehörten zu diesen oberen Richtern oder zu diesen besonderen Verwaltern, zu diesen hohen Beamten. Da waren seine drei Freunde ein Teil davon. Daniel selber kommt in dieser Geschichte so nicht vor, aber wie gesagt, seine Freunde. Und die fielen eben nicht vor diesem Standbild nieder. Die haben gesagt, da machen wir nicht mit. Das tun wir nicht. Wir machen uns nicht eins mit diesem Glauben, mit dieser Religion. Sie blieben Gott treu. Sie hätten ja auch, und das wäre ja eine Alternative gewesen, sagen können, zum Schein machen wir mit. Wir tun so, als ob. Aber in unserem Herzen bleiben wir Gott treu. Denn schließlich kommt es doch auf unser Herz an und nicht auf Äußerlichkeiten, oder? Ist eine rhetorische Frage. Und die Geschichte geht dann weiter. Sie handelt von Intrigen, von Verrat. Es gibt einige sehr neidische Menschen, gerade Babylonier oder Menschen aus der eigentlichen Heimat, die neidisch sind auf die Ausländer, die mehr Karriere machen als sie selber. Kennen wir das? Gibt es auch immer wieder. Ne? Da kommen die aus einem fremden Land, sind eigentlich Besiegte und dann sind es plötzlich meine Vorgesetzten. Die machen hier plötzlich Karriere und sie sehen jetzt eine Chance, die können wir absägen. Und sie verpetzen sie bei Nebukadnezar und sagen, hey, die missachten dich. Und damit verdrehen sie ja eigentlich eine Tatsache. Denn diese drei Freunde haben nichts gegen den König. Sie haben keine fehlende Ehrerbietung dem König gegenüber, sondern sie konnten nur an diesem einen Punkt aufgrund ihres Glaubens nicht mitgehen. Sie waren nicht unbedingt gegen den König. Es ging nur um diese Anbetung dieses Standbildes. Aber die Freunde drehen das sofort so hin, wie sie es brauchen und sagen, die sind gegen dich. Die geben dir keine Achtung. Die haben keinen Respekt vor dir, König. Und dann gibt es die Antwort von König Nebukadnezar. Ist es wahr, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und euch nicht von meinem goldenen Standbild niederwerft? Ihr habt noch eine Gelegenheit. Wenn ihr jetzt noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das ich gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, worum es eigentlich geht. Welcher Gott soll euch dann noch aus meiner Hand reißen oder retten? Schadrach, Meschach und Abednego, sag ich jetzt mal, sind völlig gechillt. Die erwidern dem König Nebukadnezar, und das finde ich erstaunlich, wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Also wir merken schon, dass es geht hier jetzt ganz stark, es hat einen ganz starken religiösen Charakter, die ganze Geschichte. Mal ganz abgesehen davon, dass dieses Standbild ja auch viel mit Nebukadnezar selber zu tun hatte und mit den Göttern. Und jetzt geht es darum, ja, euer Gott, welcher Gott könnte denn so stark sein, euch aus dieser Situation herauszuretten? Und die beiden lassen sich gar nicht, oder die drei lassen sich gar nicht auf eine Diskussion ein. Die sagen, ja, kann sein, dass wir draufgehen. Macht nichts. Wir sind bereit, unser Leben zu opfern. Wir machen das. Wir erwarten noch nicht mehr von unserem Gott, dass er uns errettet. Er kann das tun, denn er ist der Größte, er ist der Stärkste, er ist der Einzige. Er kann es tun, aber er muss es nicht. Wir glauben trotzdem an ihn. Wir sind trotzdem da. Wir sind bereit zu sterben. Aber das finde ich interessant. Ich habe einen Satz gelesen in diesem Zusammenhang, da heißt es, der Glaube, besonders der Glaube dieser drei, war in diesem Augenblick nicht die Ausrüstung für Bewahrung vor Leid, sondern es war die Ausrüstung zum Leiden. Die hatten einen so starken Glauben, dass sie fähig und bereit waren, dafür sogar zu leiden. Sie haben nicht geglaubt, damit sie von allem bewahrt bleiben. Auch mal eine interessante Perspektive. Das hat sich heute in vielen Kirchen so ein bisschen verdreht. Da heißt es irgendwie so, je mehr Glaube, umso weniger Probleme. Umso mehr Reichtum oder umso mehr Wohlbefinden. Aber hier hieß es, je mehr Glaube, umso mehr Fähigkeit zu leiden. Umso mehr Fähigkeit, unangenehme Situationen auf sich zu nehmen. Oder diesen Streit, diese Spannung zwischen Gottes Welt und dieser irdischen Welt, diese Spannung auszuhalten und dazwischen nicht einzuknicken und zusammenzubrechen. Es geht hier definitiv nicht um die schönen Erfahrungen, die Schadrach, Meschach und Abednego mit Gott gemacht haben, sondern es geht einzig um ihre Liebe und ihre Treue zu Gott. Und jetzt beginnt die Eskalationsspirale. Jetzt geht das nach oben. Jetzt wird der König richtig wütend. Das heißt, Wut verzerrt. Und jetzt fängt er an, jetzt macht er den Ofen 7-mal heißer. Also das 7-mal kann man jetzt nicht so genau messen, wie viel Grad das waren, sondern das heißt einfach extrem heiß. Dafür ist der Ofen wahrscheinlich gar nicht ausgelegt gewesen. Das heißt sogar, dass die Leute, die dann an diesem Ofen arbeiteten, dabei gestorben sind, weil das zu heiß war für die. Muss man sich mal vorstellen. Und dann wurden diese drei Freunde, so wie sie waren, mit ihren Klamotten allem drum und dran, wurden gefesselt und in diesen Ofen geworfen. Die Leute, die sie reinwarfen, die starben vorm Ofen. Aber die drei Freunde im Ofen starben überhaupt nicht. Das heißt, sie gingen im Ofen umher ohne Fesseln. Die waren gerade noch gefesselt, jetzt waren sie ohne Fessel. Und eine vierte Person war auch noch da. Nebukadnezar deutet das, der sieht das und der deutet das als ein himmlisches Wesen, ein göttliches Wesen, ein Engel oder wer auch immer, er konnte sich das auch nicht erklären. Aber interessant, dass diese Freunde bereit waren, das auf sich zu nehmen. Die haben doch mal Haltung gezeigt, oder? Ich finde, dieser Begriff Haltung zeigen, der ist in unserer Kultur ganz stark überstrapaziert. Heute da ist das mehr so, man zeigt Haltung, wenn man das tut, was gerade politisch korrekt ist. Also eigentlich, ja, wenn man dem Mainstream nachgeht, dann ist das heute Haltung zeigen. Wer da eher konservativ unterwegs ist oder erzkonservative Meinungen hat, der ist, weiß auch nicht, Extremist, aber der zeigt nicht Haltung. Diese Freunde, die haben, finde ich, Haltung gezeigt. Und das war, glaube ich, auch rein gefühlsmäßig nicht einfach, wenn man sich das mal vorstellt. Also das ist so ein Riesenstandbild, ungefähr, stellt euch die Freiheitsstatue vor, ohne Sockel und ohne ausgestreckte Hand, also so vom Fuß bis zum Kopf, ungefähr so groß war dieses Bild. Und dann kommen da wirklich das Who is Who der feinen Gesellschaft und auch die einflussreichen Politiker, Richter, Polizisten, Beamte, die sind alle da. Also Leute, die was zu sagen haben, die Macht haben und die kannten sich ja auch so ein bisschen untereinander. Und dann kommen diese verschiedenen Instrumente, das ist ja auch so ein Sound gewesen, der schon ganz schön beeindruckend war, der kann einen auch verunsichern. Da ist richtig was los. Echt, da geht richtig die Post ab und alle fallen nieder. Und dann sei mal so stark und bleib stehen. Mach mal als Einziger das, was alle anderen nicht tun oder einer von dreien. So ganz optisch mal, wenn du da hunderte von Menschen hast und alle gehen runter, zack, das ist ja so eine richtige Bewegung und du stehst da und weißt genau, was das bedeutet. Das ist heftig. In Apostelgeschichte 4, Vers 19, da finden wir den Satz, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich glaube, dass wir alle als Christen in unserer Gesellschaft mehr und mehr auch an dieser Herausforderung stehen. Ich sage nicht, dass wir uns immer in allem abgrenzen müssen von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft. Das hat Daniel und seine Freunde, die haben das nicht gemacht. Die haben sich angepasst, die haben mit ihrer Kultur gelebt. Aber sie wussten ganz klar, wo ihre Grenze war. Sie wussten ganz klar, das ist mein Glaube an Gott, das kann ich mit meiner Liebe zu Gott, mit meiner Treue zu ihm nicht vereinbaren. Und da stehe ich komplett gegen den Mainstream. Da lasse ich mich nicht mitreißen. Die Rangers, die singen ein Lied, uralt und bekannt, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Mach das mal, gegen den Strom schwimmen, das ist gar nicht so einfach. Was ist deine Antwort, wenn Gott redet, wenn Gott handelt in deinem Leben? Wozu bist du dann bereit? Die Neue Genfer Übersetzung schreibt in Römer 12, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Denn das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. In diesem Fall, in dieser Geschichte, hat der Glaube der drei dazu geführt, dass sie bewahrt wurden. Es heißt, sie hatten noch nicht mal, sie wurden wieder aus dem Ofen rausgeholt und es gab noch nicht mal einen Brandgeruch an ihren Kleidern. Also das ist wirklich ein Wunder. Wenn ich von Ranger nach Hause komme, wenn ich so einen Stammtreff habe, wir haben immer Lagerfeuer, ich stink komplett nach Rauch. Das ist unglaublich. Meine Klamotten riechen tagelang, wochenlang danach. Wenn ich die nicht wasche, bleibt der Rauch da drin. Ja, wenn ich unter der Dusche stehe, manchmal auch, wenn ich abends nicht dusche, sondern am nächsten Morgen und das Wasser läuft mir die Haare runter, dann merke ich so, oh, stimmt, gestern war Ranger, wir saßen am Feuer. Wo waren die drei eigentlich, wenn nicht im Ofen? Das wirkt ja so, als wenn die an einem ganz anderen Ort waren. Als wenn Gott die da irgendwie so eingehüllt hat, so bewahrt hat, das ist wirklich ein Wunder, das ist eine großartige Angelegenheit. Und jetzt kommt's wieder, Nebukadnezar erlebt das ja, der sieht das ja. Und er erkennt, hier handelt Gott. Er hat ja vorher noch gefragt, welcher Gott kann euch aus meiner Hand reißen? Und jetzt sieht er das, welcher Gott sie aus seiner Hand reißen kann. Und er erlebt ein Wunder, was er sich wirklich nicht erklären konnte. Wie kann man das erklären? Und er sagt Folgendes. Gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Ah, schon wieder der Gott von. Nicht mein Gott. Gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat seinen Engel geschickt, um diese Männer zu retten, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen verehren oder anbeten müssen. Darum ergeht folgender Erlass an alle Völker, Nationen und Sprachen. Jeder, der etwas Verächtliches über den König, über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego sagt, dessen Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht und er selbst wird in Stücke gehauen werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solch eine Art und Weise retten kann. Nicht, es gibt keinen anderen Gott, sondern es gibt keinen anderen Gott, der auf diese Art und Weise retten kann. Dann gab der König den drei Männern sehr hohe Ehrenstellungen in der Provinz Babylon. Es ist wie vorher. Nebukadnezar erkennt, was hier Großartiges passiert. Er hat großen Respekt vor dem Mut dieser Männer, vor dem Glauben dieser Männer. Und er anerkennt, dass Gott, dass ihr Gott sie daraus retten konnte. Und er kennt keinen Gott, der das sonst kann. Aber es wird nicht sein Gott. Es verändert nicht sein Leben. Er sagt nicht, ich möchte diesem Gott auch dienen. Es ist halt jetzt ein Gott. Vielleicht ist es ja auch der stärkste Gott. Und der soll jetzt auch von allen zumindest respektiert werden. Und jeder, der was gegen die sagt, ey, da haue ich in Stücke. Ich verteidige die drei jetzt. Eben gerade wollte ich sie noch töten, jetzt bin ich ihr Verteidiger. Ja, das ist eine großartige Veränderung in seinem Leben, aber die geht nicht wirklich tief. Also da ist eine Veränderung passiert, aber nicht so, wie Gott das eigentlich möchte. Und es gibt viele Menschen, die respektieren den Glauben. Die finden das total gut, was Jesus gemacht hat. Und die freuen sich auch mit anderen Christen, dass sie so glauben können. Und dann kommt manchmal noch der Spruch, ja, ich würde auch gern so glauben können wie du. Und die finden das total gut, dass man so ethisch auch unterwegs ist und dass man feste Wertmaßstäbe hat. Aber es ist immer nicht ihr Glaube. Es ist dein Ding. Du kannst glücklich werden, wie du willst. Ich bewundere das, dass du glücklich wirst. Für mich ist das nichts. Aber dieses Gott anerkennen reicht nicht aus. Und deswegen sage ich auch, diese Begegnungen mit Gott alleine reichen nicht aus. Diese schönen Erfahrungen mit Gott reichen nicht aus. Coole Gottesdienste reichen nicht aus. Die Frage ist, wie antwortest du Gott? Was ist deine wirkliche Reaktion auf all diese Ereignisse? Ist dieser Gott dein Gott und bist du bereit, dass sich dein Leben auch tatsächlich verändern kann? Das ist entscheidend. Nicht, was tut Gott, sondern wie reagiere ich auf das, was Gott tut? Was ist meine Antwort? Bin ich bereit, dass ich meinen Lebensstil verändern kann? Und deswegen noch einmal so zum Abschluss dieses Wort aus Römer 12. Das fasst das eigentlich gut zusammen. Das möchte ich euch mitgeben. Und wünschen und beten, dass ihr nicht nur Gottes Wort hört oder davon begeistert seid oder nach Hause geht und sagt, ey, war ein cooler Gottesdienst. Oder ich bin so berührt worden. Das ist schön, wenn es ein guter Gottesdienst ist. Es ist schön, wenn ihr berührt seid. Und wir brauchen das alle. Aber frag dich mal, was kommt denn dann? Wie geht es denn weiter? Hat das denn irgendeinen Einfluss auf meine Denkweise? Hat das irgendeinen Einfluss darauf, wie ich mit meiner Familie umgehe? Hat das irgendeinen Einfluss darauf, wie ich, jetzt wird es für mich schwierig, wie ich im Auto unterwegs bin? Ja, beim nächsten Stau oder wenn der nächste vorne wieder nicht blinkt, wo er eigentlich blinken könnte, wenn er abbiegt. Der Depp, meine Güte. Wie gehe ich mit Menschen um, mit denen schwierig wird, mit denen ich nicht so gut klarkomme? Hat das alles, was ich mit Gott hier im Gottesdienst erlebe, hat das irgendeinen Einfluss auf meinen Alltag, auf mein Berufsleben, auf die Art und Weise, wie ich meinen Job erledige, wie ich Menschen behandle, wie ich denke, wie ich Entscheidungen treffe? Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du so viel für uns getan hast. Und eigentlich brauchen wir gar keine großen Wunder und Zeichen, denn du hast schon so viele Wunder in unserem Leben getan, wenn wir mal zurückschauen. Du hast uns schon so viel geschenkt. Wir sind so überhäuft mit guten Gaben von dir. Aber wie undankbar sind wir oft, wie unzufrieden sind wir oft. Wir wollen immer noch was anderes haben, wir wollen das haben, was der andere hat. Jesus, hilf uns, dass wir dankbar werden können für das, was du für uns getan hast. Wir haben heute im Abendmahl daran gedacht. Und Jesus, wir wollen nicht nur dankbar sein, wir wollen nicht nur berührt sein, sondern wir wollen uns dadurch in unserem Leben verändern lassen. Wir wollen bereit sein, unser Lebensstil zu verändern, von dir prägen zu lassen. Und das kann manchmal anstrengend sein, weil es so in einem Wettstreit, in einem Kampf ist gegen viele Meinungen und dem, was so in der Welt herrscht. Aber Jesus, schenk uns die Kraft, dass wir diesen Kampf führen können, dass wir diesen Kampf des Glaubens kämpfen können. Nicht gegen Menschen, nicht mit physischen Waffen, sondern mit Gebet, mit der Art und Weise, wie wir leben. Und auch mit der Bereitschaft zu leiden, auch mit der Bereitschaft, Nachteile in Kauf zu nehmen. Jesus, wir legen dir jetzt die nächste Woche hin, ja, ganz konkret. Und ich möchte euch jetzt, die ihr hier seid, denkt an eure Woche, denkt an die Orte, wo ihr morgen, übermorgen sein werdet und legt das Gott hin. Jesus, wir legen dir die kommende Woche hin, möchten dich bitten, dass du in dieser Woche in unserem Leben regierst, dass dein Friede in unserem Leben regiert, dass wir Jesus-mäßig unterwegs sind, dass all die Entscheidungen, die wir treffen, von dir geprägt sind, dass wir uns von dir führen lassen, von dir füllen lassen. Und Jesus, wir möchten mit Römer 12 sagen, wir geben unser Leben dir hin. als lebendige Opfer. Das ist unser Gottesdienst. Amen.